Die Radio Wissen. Update.
Wo nichts ist, da kann man keinen Menschen verurteilen. Da war nichts.
Die Richter am Landgericht Hannover sahen das ähnlich und haben den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff heute freigesprochen, aus Mangel an Beweisen. Nach 2 Jahren ist Christian Wulff also juristisch von allen Korruptionsvorwürfen reingewaschen. Was bleibt, ist eine Diskussion um die Rolle von Staatsanwaltschaft und Medien. Das Urteil im Fall Wulff ist unser Thema im Update. Ich bin Anne Tepper.
Update.
Ich bin natürlich sehr erleichtert, dass hier vor dem Landgericht Hannover sich das Recht durchgesetzt hat. Ich hatte daran nie einen Zweifel. Ich danke den vielen Menschen, die mir in den letzten 2 schwierigen Jahren beigestanden haben, von ganzem Herzen. Und ich werde auch in den nächsten Jahren denen zurückgeben wollen, die es schwerer haben, als ich es in den letzten 2 Jahren hatte.
Den Richterspruch hatte Wulff zuerst fast regungslos angehört, dann fing er aber an zu lächeln. Die Richter haben bestätigt, was er die ganze Zeit gesagt hatte, dass er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Vor 2 Jahren war Wulff als Bundespräsident zurückgetreten. Vorher hatte es viele Ungereimtheiten und Vorwürfe gegen ihn gegeben. Von einem verschwiegenen privaten Hauskredit über einen Gratisurlaub bis hin zu einem Bobbycar für seinen Sohn und schließlich sein Versuch, mit einem Anruf bei der Bild die Berichterstattung zu beeinflussen. Von den Vorwürfen übrig geblieben sind gut 700 Euro. Und die Frage, ob Wulff sich schuldig machte, weil er sich von seinem Freund und Filmemacher David Gronewold zum Oktoberfest einladen ließ. Die Beweise der Staatsanwaltschaft fanden die Richter zu dünn. Was sie in der Urteilsbegründung genau sagten, erklärt Matthias Eichler.
Als damaliger Ministerpräsident hätte Wulff nicht Kopf und Kragen riskiert, betonte der Vorsitzende Richter und ergänzte wörtlich, es sei schwer vorstellbar, dass sich ein Ministerpräsident für Peanuts korrumpieren lasse. Die Kammer folgte der Linie der Verteidigung und deutete die Beziehung zwischen Wulff und Gronewold als enge private Freundschaft. Daher bewertete das Gericht auch den gemeinsamen Oktoberfestbesuch des Filmunternehmers mit dem Ehepaar Wulff im Jahr 2008 nicht als belastendes Treffen. Auf den Wiesen sei es das übliche Prozedere, dass derjenige bezahlt, der den Tisch in einem Festzelt bestellt hat, so der Richter, in diesem Fall Gronewold. Die Staatsanwaltschaft indes hatte ihm vorgeworfen, er habe für Essen und Trinken bezahlt und einen Teil der Hotelkosten für das Ehepaar Wulff übernommen. Um kurz darauf einen Brief an seinen Freund und damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten zu schreiben, der möge sich beim Siemens-Konzern für ein Filmprojekt einsetzen. Ja, dieser Film hatte eine große wirtschaftliche Bedeutung für Gronewolds Unternehmen, sagte der Richter. Bis auf den Bittbrief habe es 2 Jahre lang aber keine direkte geschäftliche Beziehung zwischen dem Filmproduzenten und dem damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten gegeben.
Und noch etwas sagten die Richter mit Blick auf die Medien. Vor Gericht gäbe es nur schuldig oder unschuldig. An Wulff bleibe darum kein Makel hängen, so wie es auch nicht ein bisschen schwanger gebe. Erhoben hatte die Vorwürfe als erstes die Bild-Zeitung. Andere sprangen mit der Berichterstattung auf und bekleckerten sich dabei nicht mit Ruhm, sagt der Journalist Hans Leindecker von der Süddeutschen Zeitung.
Ich glaube, es gab einen berechtigten Anfangsverdacht und es gab eine berechtigte Verdachtsberichterstattung am Anfang. Aber alles, was danach passiert ist, war nicht in Ordnung. Sowohl auf Seiten der Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts als auch auf Seiten der Medien. Die Medien haben einen Hatz auf ihn gemacht.
Im ARD-Morgenmagazin forderte er deswegen, dass sich die Medien jetzt auch bei Wulff entschuldigen müssen. Wulff selbst blickt nach dem Urteil nach vorne.
Nun kann ich mich wieder der Zukunft zuwenden und vor allem all den Themen, die mir immer am Herzen gelegen haben.
Das könnte zum Beispiel seine Arbeit als Anwalt sein oder seine Beziehungen zur Türkei und arabischen Staaten. Ob der Fall wirklich zu Ende ist, das entscheidet aber noch die Staatsanwaltschaft. Sie hat jetzt 1 Woche Zeit, Revision einzulegen. Ob sie das macht, ist aber noch nicht klar.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Hashtag Wulff. Der Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek, CDU, twittert dazu: Freispruch erster Klasse für Christian Wulff. Trotzdem hat man den Eindruck, manche Journalisten halten sich für viel schlauer als das Gericht. Und Jens König meint: Letzter Akt im Wulff-Theater. Puh, endlich. Freispruch und dann ab in die Geschichtsbücher mit ihm, als überforderter Präsident. Bei Facebook hat Oliver Weihrauch geschrieben: Wir und die Medien sollten uns immer wieder darauf besinnen, welch wichtiges, ja unverzichtbares Gut die Unschuldsvermutung in einem Rechtsstaat darstellt. Und Tanja Lon schreibt: Und was nutzt ihm das jetzt? Ehe zerstört, Amt weg. Der einzige Vorteil ist, dass er jetzt lebenslang seine Kohle kriegt und der Steuerzahler dafür aufkommen muss. Martin Albert dazu: Die bösen Medien und der arme Herr Wulff. Unerträglich, wie sich dieser Laumann als Opfer stilisiert. Allein dieser Privatkredit für sein Haus, dem nachträglich das Mäntelchen der Legalität übergeworfen wurde, lächerlich. Winnie Glöckner gibt zu bedenken: Offensichtlich haben weder die Medien noch die Politik aus diesem Fall gelernt. Aktueller Fall, im doppelten Sinne, Edati. Und Facebook-User Mohammed Hasnaui meint: Tja, so ist es halt, wenn man sich öffentlich in Deutschland dazu bekennt, dass auch der Islam zu Deutschland gehört. Für diese Worte wird er immer mein Bundespräsident bleiben.
Was sonst noch wichtig war?
Die Situation in der Ukraine, insbesondere auf der Krim, erfüllt uns mit großer Sorge. Die Lage ist sehr unübersichtlich und schwierig. Es ist jetzt wichtig, dass vor allem ein Auseinanderbrechen der Ukraine verhindert wird und dass die besonnenen Kräfte im Land gestärkt werden.
Sorgen dürfte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen zum Beispiel die Lage auf der Krim machen. Die Halbinsel gehört zur Ukraine, die meisten Bewohner sind aber Russen. In der Nacht haben pro-russische Kräfte Parlament und Regionalregierung besetzt. Vorher hatte es bei einer Demo Auseinandersetzungen mit Anhängern der neuen Regierung gegeben. Das Parlament in Kiew hat einen neuen Regierungschef gewählt. Es ist der 39-jährige Arseni Jazenjuk, ein Vertrauter der Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko. Und auch ein neues Regierungsbündnis steht. Es trägt den Namen Europäische Wahl. Ex-Präsident Viktor Janukowitsch wird sich möglicherweise bald nach Russland absetzen. Die russische Regierung hat ihm nach Agenturberichten Schutz angeboten. Er ist seit Tagen auf der Flucht. Für morgen hat er eine Pressekonferenz angekündigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in Großbritannien zu Besuch. In ihrer Rede vor dem Parlament in London ging es um die EU. Dabei betonte Merkel die gemeinsamen Ziele von Deutschland und Großbritannien.
United and determined, we can defend our European economic and social model in the world.
Sie forderte aber auch Reformen, damit Europa wettbewerbsfähig bleibt. Die Rede vor dem britischen Parlament gilt als große Ehre für Merkel. Nur wenige andere Politiker und bedeutende Persönlichkeiten durften schon wie sie heute vor beiden Kammern sprechen. In Syrien werden Angehörige von Oppositionellen offenbar in Sippenhaft genommen. Aus dem Außenministerium der USA heißt es, dass Angehörige von Oppositionellen, die bei den Friedensgesprächen in Genf waren, verhaftet wurden. Außerdem wurde das Vermögen einiger Delegierter selbst beschlagnahmt. Die USA haben den syrischen Machthaber Bashar al-Assad aufgefordert, die Inhaftierten freizulassen. Die zweite Runde der Genfer Verhandlungen war vor knapp zwei Wochen ohne Ergebnis zu Ende gegangen. In einigen Teilen Deutschlands hat der Karneval angefangen. Pünktlich um 11.11 Uhr ging es los, unter anderem in Köln, Düsseldorf und Mainz. Kostümierte Frauen haben die Rathäuser gestürmt, Bürgermeister gefangen gesetzt und Männern die Krawatten abgeschnitten. In vielen Teilen Baden-Württembergs feiern die Menschen Fastnacht. Vorbei ist alles am Aschermittwoch.
Was noch wichtig wird.
In der Ukraine ist die Lage immer noch unübersichtlich und angespannt. Um eine Eskalation zu verhindern, will die EU weiter vermitteln. Morgen reisen dazu Diplomaten aus Tschechien, Ungarn, der Slowakei und Polen nach Kiew und sprechen mit der neuen Regierung. Auch der Internationale Währungsfonds schickt demnächst ein Prüfteam in die Ukraine. Die hatte um Finanzhilfen gebeten. In der Türkei ist morgen der EU-Handelskommissar Karel de Gucht zu Gast. Dabei könnte es auch um die schlechte Wirtschaftslage in dem Land gehen. Investoren legen ihr Geld im Moment lieber woanders an und die Landeswährung Lira verliert an Wert. Eine schwache Wirtschaft in der Türkei ist aber auch für die EU schlecht. Immerhin ist das Land einer der wichtigsten Handelspartner. Was wurde eigentlich aus Nicolas Sarkozy? Vor fast zwei Jahren ist er als französischer Staatspräsident abgetreten. Jetzt taucht er wieder auf, und zwar morgen in Berlin. Dort trifft er sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Beobachter sagen, dass Sarkozy an einem Comeback als französischer Präsident bastelt. Und ein Treffen des Dreamteams Merkozy könnte ein bisschen staatsmännischen Glanz zurückbringen.
Und sonst in der Welt?
Die USA haben Uganda wegen der neuen anti-homosexuellen Gesetze scharf angegriffen. Außenminister John Kerry sagte, Schwule und Lesben würden in Uganda behandelt wie die Juden im Dritten Reich oder wie Schwarze in Südafrika während der Apartheid. Er nannte die Gesetze moralisch falsch und grausam. In Uganda müssen Homosexuelle jetzt mit lebenslanger Haft rechnen, wenn sie mehr als einmal gleichgeschlechtlichen Sex haben. Mehrere Länder haben ihre Entwicklungshilfe für Uganda deshalb eingefroren. Deutschland will sich dafür einsetzen, dass die EU ihre nächste Hilfstranche für Uganda erstmal zurückhält. An Ugandas Regierung scheint die Kritik allerdings abzuperlen. Ein Sprecher sagte, der Westen könne sein Geld ruhig behalten. Uganda werde sich auch so entwickeln.
Im Norden Syriens haben Islamisten damit begonnen, Christen offen zu diskriminieren. Anhänger der ISIS-Miliz verlangen von ihnen eine Kopfsteuer von umgerechnet bis zu 400 Euro. Gottesdienste müssen hinter verschlossenen Türen stattfinden, Kreuze und Bibeln dürfen nicht mehr öffentlich zur Schau gestellt werden. Syrische Menschenrechtsaktivisten, aber auch islamistische Gruppen nannten die Maßnahmen inakzeptabel. Viele Christen sind inzwischen aus dem betroffenen Gebiet geflohen. Die islamistische ISIS-Miliz hat dort im Laufe des Bürgerkriegs die Macht übernommen. Nordkorea hat ein Video veröffentlicht, in dem ein Südkoreaner um seine Freilassung bittet. Der 50-Jährige wird seit Oktober im kommunistischen Norden festgehalten. Er war mit christlichen Schriften im Gepäck aufgegriffen worden, und zwar unter dem Verdacht, ein Agent des südkoreanischen Geheimdienstes zu sein. In dem Video bezichtigte sich der Südkoreaner jetzt selbst der Spionage. Ob er dazu gezwungen wurde, ist offen. Südkorea hatte den Vorwurf der Agententätigkeit schon vorher lächerlich genannt. Der Mann sei ein christlicher Missionar.
Wissensnachrichten. Wer erst ab 35 Mutter wird, wird vor möglichen Gendefekten beim Baby gewarnt, zum Beispiel Down-Syndrom. Aber auch ältere Väter können ein Risiko für die Gesundheit des Nachwuchses darstellen. Das haben schwedische und amerikanische Forscher herausgefunden. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten. Was für Risiken sehen die Forscher denn?
Bei der Studie ging es um psychische Probleme und Krankheiten, und das Risiko bei Kindern mit älteren Vätern ist dafür höher. Ein Beispiel ist es zum Beispiel doppelt so hoch, eine Psychose zu entwickeln. Die Forscher haben mehr als 2,5 Millionen Kinder untersucht, aufgeteilt in zwei Gruppen. Zum einen Kinder von jüngeren Vätern, das war 20 bis 24 Jahre alt, und von Vätern Ü 45.
Woher kommt das? Sind da vielleicht die Spermien nicht mehr so fit?
Ja, tatsächlich sinkt mit dem Alter die Qualität der Spermien. Da passieren Fehler bei der Teilung, und im Alter können das auch die Reparaturmechanismen nicht mehr so gut beheben. Da ist es gar nicht so viel anders als bei der Frau. Da werden die Eizellen ja auch im Alter schlechter, weil sie seit der Jugend mitaltern.
Müssen sich späte Väter jetzt Sorgen machen?
Nicht so sehr, da geben die Forscher ein bisschen Entwarnung. Denn insgesamt ist das Risiko der untersuchten psychischen Krankheiten gering. Bei jüngeren Vätern ist das ungefähr 1% oder weniger und bei älteren Vätern dann erhöht, aber immer noch im Bereich von wenigen Prozent. Genauso sieht das übrigens auch bei Studien zu anderen Krankheiten aus. Da gibt es Einzelstudien, die untersucht haben, ob auch Gendefekte beim Kind erzeugt werden können oder der IQ vermindert wird. Und die Forscher sagen selbst, obwohl sie viele Daten und auch andere mögliche Einflussfaktoren abseits vom Alter des Vaters berücksichtigt haben, dass sie mit ihrer Studie gar nicht endgültig beweisen können, dass ein älterer Vater wirklich die einzige Ursache für eine Krankheit ist.
Wenn ich jetzt trotzdem vorsichtig sein will, bis zu welchem Alter ist denn beim Mann noch alles tippitoppi?
Eine genaue Altersgrenze wollen die Forscher nicht nennen. Die sagen, dass das Risiko mehr so kontinuierlich ansteigt. Aber in vielen Ländern sind Samenspender über 40 Jahre nicht mehr erlaubt. Und auch in Deutschland gibt es so eine Grenze, da zahlt die Krankenkasse keinen Zuschuss mehr für eine künstliche Befruchtung, wenn der Vater 50 oder älter ist. Ja, und man muss sich natürlich dann auch in anderer Beziehung noch ein paar Fragen stellen. Will ich denn beim Abi meines Kindes schon 80 sein? Kann ich in dem Alter mit dem Babystress umgehen? Und was mache ich denn, wenn ich als Opa angesprochen werde, obwohl ich eigentlich der Papa bin?
Kann ein älterer Vater denn nicht auch Vorteile haben? Ist er vielleicht ein bisschen entspannter drauf?
Ja, das sagen auch die Forscher selbst, dass sowas auch die genetischen Nachteile vielleicht sogar aufwiegen könnte. Die sagen zum Beispiel, eine Beziehung mit deinem älteren Mann ist stabiler und das Familieneinkommen ist höher.
Also können ältere Väter teils gut, teils schlecht sein. Halb und halb ist auch unser nächstes Thema aus der Quantenwelt. Physiker haben ein neues Teilchen erschaffen.
Und das ist genau halb Teilchen, halb Flüssigkeit. Klingt komisch. Heißt Droppleton, in Anlehnung an das englische Drop für Tröpfchen. Forscher haben das erzeugt, indem sie einen Halbleiter mit Laserlicht bestrahlt haben. Und dann ist für ganz kurze Zeit das Teilchen entstanden, das Droppleton. Das ist ein Quasi-Teilchen in der Quantenwelt. Das heißt, das ist eigentlich gar kein eigenes Teilchen, sondern das setzt sich aus mehreren kleineren Teilchen zusammen.
Und was bringt uns dieses Teilchen?
Ja, eine Anwendung gibt es noch nicht bisher. Die Forscher sagen erstmal, es ist total spannend, dass es das Teilchen überhaupt gibt.
Spannend bringt mich zur nächsten Nachricht. Die Altamira-Höhle in Nordspanien mit ihren Höhlenmalereien ist ab heute wieder für Besucher geöffnet, aber nur für einige. Wer darf denn da rein?
Leider darf nicht jeder Tourist rein, erstmal nur 5 pro Woche. Und die werden auch noch ausgelost, denn der Andrang ist groß. Diese berühmten Malereien sind ganz toll, da sind Bisons zu sehen und andere Eiszeittiere. Ich finde ja immer die Proportionen ganz toll gezeichnet und es gibt sogar 3D-Effekte. Da wird dann auch so eine Felsnase gern mal in den Bison eingebaut.
Schadet der Tourismus den Zeichnungen nicht?
Doch, die Touristen atmen und schwitzen und das kann für Schimmel sorgen. Das ist früher auch passiert, deswegen war die Höhle lange zu. Und die Besucher jetzt sind ein Test, der soll bis August laufen und danach soll dann entschieden werden, ob die Höhle künftig wieder komplett für Touristen geöffnet werden kann. Das ist aber noch nicht sicher.
Danke, Britta.
Wetter.
Es ist wechselhaft in Deutschland. Heute Nacht bleibt es wohl nur ganz im Osten trocken, in einem Streifen von der Ostsee bis nach Sachsen und im östlichen Bayern. Ansonsten kommen Schauer runter. Morgen regnet es dann fast überall. Im Westen und Südwesten sind auch Sturmböen möglich.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.